Hey.
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und auch heute sprechen wir wieder über die aktuelle Etappe bei der Tour de France 2018 und ich bin nicht alleine, sondern bei mir ist wie immer mein Kollege aus Frankreich, Felix Mattes. Hallo Felix.
Einen wunderschönen guten Abend aus der Bretagne.
Ja, du sprichst es an, Bretagne, das klingt schon nach Hügeln, nach ein bisschen profilierteren Etappen. Gucken wir aufs Profil, du würdest mir auch recht geben, dass heute so die erste Herausforderung auf das Feld zukam, zumindest was das Profil angeht bei dieser Tour.
Ja, so kann man das sagen, also was das Profil der Etappe angeht, war das bisher die schwerste, die auf dem Programm stand, war schon so ein bisschen, wir haben ja das gestern schon angesprochen, also war schon so ein bisschen ardenterer und auch wenn es nicht in der Ardennen ist. Und ja, das haben auch die Fahrer bestätigt, also es war schon ein recht schweres Terrain. Sieht man auch daran, dass einige Sprinter wie Marcel Kittel, Mark Cavendish, Kronewegen, dass die relativ früh haben abreißen lassen müssen. Schon 70 vor Ziel war Kittel hinten.
Ja, es war eine relativ schwere Etappe mit diesmal sogar 5 Bergwertungen. Das gab es bei dieser Tour auch noch nicht. Zweimal der 4. und 3-mal der 3. Kategorie. Auch am Ende gab es eine Schlussrampe, die habe ich gestern ein bisschen schwerer gemacht, als sie war. Am Ende war sie nur 1 Kilometer lang und nicht 3, wie ich das gestern gesagt hatte. Trotzdem eben ein Profil, was den Sprinter nicht unbedingt lag. Und am Ende war es Peter Sagan, der diese Etappe gewinnen konnte. Und damit steigen wir doch auch gleich mal ein in die Analyse dieses Rennens und gucken auf den letzten Kilometer. Angefangen oder das Finale eingeläutet hat eigentlich Philippe Gilbert, der 700 Meter vor dem Ziel eine Attacke angesetzt hat. War das schlau von ihm, so früh in die Bresche zu springen oder hat er sich da vielleicht ein bisschen verzockt?
Nee, ich glaube, es war genau richtig. Eigentlich mussten sie genau das machen. Wenn sie eine Chance haben wollten gegen Sagan, Van Avermaet, dann musste Gilbert da gehen, weil der Schlussanstieg war halt unten rein steil und wurde oben raus, aber dann wieder flacher. Und wenn sie nicht unten im Steilen die sprintstärkeren Jungs in Probleme bringen können, dann halt gar nicht. Und dann können sie oben auch nichts mehr machen. Und letztendlich hat er es probiert, war dann kurz weg, hat ein paar Meter Vorsprung gehabt, aber musste dann irgendwann einsehen, dass es eben nicht reicht, dass er nicht richtig wegkommt. Und dann gab es so eine kurze, weiß nicht, wie du das gesehen hast, gab es so eine kurze Situation, als ob sie sich angucken, belauern würden nochmal, bevor es dann richtig losging.
Ja, es war dann Van Avermaet, der vorne war, hatte keinen Kollegen mehr an seiner Seite, war vielleicht ein bisschen zu früh vorn und Peter Sagan hat danach gesagt, er hat Sonny und mir den Sprint angezogen. Das war wahrscheinlich nicht der Plan von BMC und auch wahrscheinlich war es nicht der Plan von Van Avermaet, so früh vorne zu sein. Hast du gesehen, was da schiefgelaufen ist?
Ja, ich könnte mir halt vorstellen, dass das auch er gehofft hat, wenn er da schnell hochfährt, dass vielleicht Sagan dann vielleicht doch Probleme bekommt oder dass er halt gedacht hat, ich muss jetzt Gilbert hinterher, weil es ging ja für Van Avermaet ging es halt auch nicht nur um den Etappensieg, sondern auch darum, das gelbe Trikot zu verteidigen. Man sagt zwar immer so, manche Teams möchten nicht so gerne in der ersten Woche das gelbe Trikot halten, aber so Fahrer wie Van Avermaet, die in den Alpen es jetzt nicht mehr unbedingt zurückerobern werden, würden es natürlich schon ganz gerne halten. BMC hat ihm extra einen gelben Rahmen zur Verfügung gestellt. Und dann will er natürlich auch hinter Gilbert her, weil der hing ihm ja im Nacken im Gesamtklassement. Wenn er dem eine Lücke gegeben hätte und der Gilbert gewinnt die Etappe, dann wäre das gelbe Trikot weg gewesen.
Ja, so hat Van Avermaet relativ früh seinen Pulver verschossen und dann kamen eben Peter Sagan und Sonny Colbrelli relativ synchron aus dem Windschatten des Gesamtführenden und haben dann das endgültige Finale eingeläutet. Dahinter Julien Alaphilippe. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ihm heute so ein bisschen die Explosivität gefehlt hat. Siehst du das ähnlich?
Ja, ich hatte eigentlich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass Alaphilippe derjenige ist, der in den Anstieg rein unten im steileren Stück geht. Zumal er auch während der Etappe oder kurz zuvor am Bonussprint eben um die Bonifikation gesprintet ist gegen Van Avermaet, um eben sich nochmal eine Sekunde rauszuholen, um in der Gesamtwertung näher ranzurücken. Und dann eben, wenn er die Etappe gewonnen hätte und Van Avermaet wäre Dritter gewesen oder schlechter, dann hätte Alaphilippe gelb übernommen. Das sah irgendwie so aus, als ob Quickstep in diese Richtung plant. Deswegen habe ich auch damit gerechnet, dass er unten im Steilen angreift. Dann macht das Gilbert und dann ist er oben für den Sprint übrig. Aber weil es eben dann flacher wurde, ist es dann halt doch eher das Terrain von Sagan, Colbrelli, Van Avermaet gewesen, als jetzt von Alaphilippe.
Ja, und somit haben es dann, wie gesagt, Peter Sagan und Zeugeni Colbrelli unter sich ausgemacht. Peter Sagan war doch eindeutig der Stärkere von den beiden, hat sich gerade auf den letzten Metern dann noch auf eine Radlänge absetzen können. Aber Colbrelli hat durchaus gezeigt, dass er gut in Form ist und ich würde sagen, ich traue ihm auf jeden Fall durchaus noch einen Etappensieg bei dieser Tour zu. Hat er dich auch überzeugt?
Ja, schon. Auf jeden Fall stark genug für einen Etappensieg theoretisch, wenn aber halt Sagan nicht da ist, weil man hat relativ deutlich erkennen können, dass bei so einer schweren Ankunft dann Sagan dann doch nochmal eine Nummer stärker ist, weil sie sind ja relativ gleichzeitig losgefahren, waren Kopf an Kopf, aber dann ging Colbrelli die Puste aus und Sagan konnte es halt durchziehen. Deswegen denke ich auch, morgen Mur de Bretagne wäre auch eher Sagan dann noch derjenige, der da mit den Kletterern mitfahren kann.
Ja, Bora Hansgrohe also mit dem zweiten Etappensieg bei dieser Tour durch Peter Sagan und wie es für einen Teamkollegen von ihm heute lief, wie er das Rennen erlebt hat und wie er die aktuelle Situation einschätzt, das hat Felix ja herausgefunden im Interview, hat mit Markus Burkhardt gesprochen, das hören wir jetzt uns kurz mal an.
Markus, wie viel Spaß macht es für jemand wie Peter Sagan zu fahren?
Ist, wenn man Tour-Etappe gewinnt, macht immer Spaß, ist immer was Besonderes. Und zusammen mit Peter zu fahren und dann Rennen zu gewinnen, gibt es nichts Schöneres, außer vielleicht selber zu gewinnen.
Du warst wieder im Finale derjenige, der ihn da reingefahren hat. Wie schwer war das, dieses Finale heute?
Es war nicht nur das Finale schwer, die ganze Etappe war schwer. Die letzten 80 Kilometer waren auf schmaler Straße, war viel hoch runter. Und aber die Mannschaft hat super gearbeitet. Jeder hat alles gegeben, um in Position zu bleiben. Bodi ist gut von vorn gefahren lange Zeit. Und meine Aufgabe war halt am Ende, so lange wie es geht, bei Peter zu bleiben und vor allem auch bei Rafa, um die zwei in eine gute Position im letzten Berg zu bringen.
Es ging dann relativ steil da rein in die letzte Rampe. Hast du, wenn du da hochfährst, denkst du dann so drüber nach, ob das jetzt zu steil war für Peter, ob die anderen vorne weggesprungen sind? Wie kriegst du das mit, wenn du dann weiter hinten sitzt?
Hey, da kriegst du jetzt nichts weiter mit. Ich habe gesehen, dass er an fünfter Stelle oder sechster Stelle in den Berg reingefahren ist. Und da habe ich schon mal gewusst, das ist schon mal ein Vorteil gegenüber denen, die Position 15 oder 20 sind, weil das sind 10 Radlinge, die du erstmal gut machen musst und das kostet dich richtig Körner und so. Und den Vorteil hatte Peter da schon.
Morgen Mur de Bretagne ist nochmal eine Spur härter. Zu hart oder kann er da auch gewinnen?
Mei, ich habe es schon erlebt. Das letzte Mal, wie Kedel gewonnen hat bei der Ankunft, da kam Thor Hüschhoff mit in der ersten Gruppe an, was ja eigentlich ein Sprinter ist. Und ich traue Peter schon zu, dass er da auch gewinnen kann. Also mein, nach heute haben wir wieder extrem viel Moral geschöpft und Motivation, nachdem es gestern vielleicht nicht geklappt hat, heute wieder ein Sieg. Da werden wir morgen wieder voll für ihn arbeiten.
Letzte Frage, wie wichtig war das heute schon fürs grüne Trikot?
Kann man nicht sagen, wir haben heute die fünfte Etappe. Bei der Tour kann so viel passieren, wollen wir es nicht hoffen, aber man kann Schaden haben, kann in einer schlechten Position sein, hast vielleicht zweimal null Punkte, ist schon wieder eine ganz andere Situation ums grüne Trikot.
Aber Ausgangssituation könnte besser kaum sein, oder?
Könnte nicht besser sein. Also wir werden das grüne Trikot, werden wir auf alle Fälle bei jedem Zwischensprint auch weiter für kämpfen und für ihn anfahren und weiter dafür arbeiten, damit wir in Paris in einem grünen Trikot erleben.
Ja, Markus Burkhardt hat es angesprochen. Es ist eine sehr, sehr gute Situation, in der sich Peter Sagan gerade befindet im Kampf ums grüne Trikot. Hat er heute doch nochmal gezeigt, dass er eine ganze Ecke stärker und vielseitiger ist als Gaviria und dass über ihn eigentlich wirklich gar nichts geht bei dieser Tour, wenn es ums grüne Trikot geht?
Ja, also ich denke, Im Moment sieht es stark danach aus, als ob das alles in Richtung Sagan läuft, wenn er bis Paris fährt und nicht krank wird zwischendurch. Dann ist er jetzt ganz klar der Top-Favorit, weil eben genau die Tatsache, dass Gaviria am Ende auch nicht mehr dabei war, eben den größten Kontrahent auch irgendwie dann noch genommen hat. Ich meine, Gaviria ist jetzt nur 33 Punkte, glaube ich, hinter Sagan im Moment. Das ist noch nicht so viel, aber eben das, wie die Etappe verlaufen ist, hat halt gezeigt, dass wenn es dann wirklich schwer wird, dass dann Sagan eher der ist, der noch auf anderen Etappen wieder Punkte holen wird, Punkte gut machen wird und vielleicht auch in Bergen am Zwischensprint Punkte gut machen wird. Und alles andere ist ja jetzt schon über 100 Punkte zurück. Das ist schon beeindruckend. Und Matthews heute raus, der Titelverteidiger in Sachen Grün und der vielleicht auch noch ein Herausforderer hätte sein können. Ja, das spricht alles für Sagan.
Ja, dann sprechen wir doch gleich mal über Michael Matthews. Heute Morgen hat das Team gemeldet, starkes Fieber und eben Unwohlsein bei Michael Matthews, kann die Rundfahrt nicht fortsetzen. Du hast mit seinem Teamkollegen Simon Geschke auch unter anderem eben über Michael Matthews und die neue Situation dadurch im Team gesprochen und auch da können wir nochmal reinhören.
Simon, vor der Etappe sprechen alle von der Ardennen-Etappe der Tour de France. War es die Ardennen-Etappe der Tour de France oder nicht ganz so heftig?
Doch. War wirklich wie Lüttich-Bastogne-Lüttich. Ich habe die Etappe, ehrlich gesagt, ein bisschen unterschätzt. Die war wirklich sehr schwer. Und demnach haben auch alle, glaube ich, ihre Beine gespürt von Anfang an eigentlich. War wirklich auch die unkategorisierten Berge waren super schwer und war auch ein hohes Grundtempo den ganzen Tag.
Ja. Wäre der perfekte Tag für Michael gewesen, oder?
Wäre, aber ja, ihm ging es heute Morgen wirklich dreckig. Also ich habe ihn komplett in Ruhe gelassen. Er hat auch kein Wort gesagt. Er hatte Fieber und ging irgendwie heute Morgen um 7 los, dass er sich schlecht gefühlt hat. Er hat probiert zu frühstücken, aber dann kam alles wieder raus oben. Und er hat sich heute Morgen, wie gesagt, übergeben. Saß dann im Bus, hat eigentlich kein Wort gesagt. Und unser Doktor hat dann Fieber gemessen bei ihm und hatte er. Und dann, ist das halt auch die falsche Etappe, um das zu probieren, zu starten.
Wie verändert das jetzt die Tour für euch?
Ja, ein bisschen. Ja. Wir hatten schon Pech, Wilco Keldermann kurz vor der Tour zu verlieren. Jetzt mit Michael noch ein wichtiger Fahrer für uns. Nicht nur für die Sprint, sondern auch als Helfer für Tom. Das ist ein sehr, sehr guter Fahrer, auch in Bergen. Und macht die Sache nicht leichter.
Wie war denn heute die Marschroute ohne ihn? Für Tom ums Klassement kämpfen oder konntest du auch, das wäre auch eine Ankunft für dich gewesen im Idealfall, oder?
Im Idealfall ja, aber Priorität war Tom und fürs Tagesergebnis sollte Sören probieren, auch wegen seinem weißen Trikot. Und das hat er auch gemacht. Ich glaube, er ist irgendwie Top 10 gefahren vielleicht noch, habe ich jetzt gesehen. Aber ja, also für mich bieten sich da jetzt keine neuen Möglichkeiten. Bleibt nach wie vor die Marschroute für Tom. Ja,
Geschke sagt das, alles für Tom. Ist es vielleicht am Ende sogar ein kleiner Vorteil im Blick auf die Gesamtwertungsambition von Tom Dumoulin, dass eben jetzt der zweite Kapitän ausfällt? Also kann man vielleicht aus dem Ausfall des einen sogar einen kleinen Vorteil des anderen schöpfen oder überwiegt jetzt erstmal der Frust?
Ich glaube nicht, dass es ein Vorteil ist. Man könnte zwar sagen, jetzt müssen sie nur noch an einer Front kämpfen, aber auch wenn ich Kriegsmetaphorik eigentlich nicht mag. Trotzdem ist es halt so, auch für Dumoulin müssen sie eigentlich dasselbe machen, was sie machen müssten, wenn sie Matthews unterstützen wollen. Die Klassementfahrer und ihre Teams zeigen sich auch in den Sprintankünften heutzutage im Finale weit vorne, halten da rein, um keine Zeit zu verlieren, um Stürzen aus dem Weg zu gehen. Bei Ankünften wie heute muss das Team auch Dumoulin vorne reinfahren, genauso wie sie es mit Matthews auf Thema Etappensieg gemacht hätten, müssen sie es auch mit Dumoulin machen in Sachen Gesamtwertung, damit er keine Zeit verliert. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall eher ein Nachteil auch für den Kampf in der Gesamtwertung, weil Matthews eben auch ein starker Helfer sein kann für Tom Dumoulin.
Ja, er war nicht der Einzige, der heute aufgeben musste. Dazu haben sich auch noch Thijs Benoot gesellt, der gestern einen schweren Sturz erlitten hat, ziemlich starke Verletzungen davongetragen hat. Und auch Robert Kieselowski, der ist heute relativ früh im Rennen gestürzt, mit einem Schlüsselbeinbruch ausgefallen. Also auch da eine Verletzung und ein Verlust für Team Katjuscha, die ja mit Ino Sakarin eh schon nicht die beste Ausgangssituation haben. Jetzt hat er seinen stärksten Berghelfer noch verloren. Also keine gute Situation bei Katjuscha. Und bevor wir uns jetzt noch den Rennverlauf im Überblick nochmal angucken, gibt es eine kurze Pause hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com, und dann sind wir gleich wieder da.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Ja, willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit Radsportnews.com. Wir blicken zurück auf die 5. Etappe der Tour de France, die zwischen Lorient und Quimper über 204,5 Kilometer ausgetragen wurde. Peter Sagan am Ende der Sieger. Wir haben auch schon über die Aufgaben des Tages gesprochen, haben aber noch nicht über die Gruppe des Tages gesprochen. Die hatte sich nämlich auch relativ schnell nach dem Start gebildet. 7 Fahrer darunter, und es hat sich ein relativ spannendes Duell zwischen Tom Skuh und Sylvain Chavanel entwickelt. Chavanel trotz Solo und 3 Bergwertungen, die er gewonnen hat, am Ende nicht der Träger des Bergtrikots. Direkt Energie, sein Team war mit 2 Fahrern in der Ausreißergruppe. Da kann man am Ende des Tages gar nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis, oder Felix?
Nee, auf keinen Fall. Also letztendlich war es, ja, das Team muss sich hier in der Region, musste sich schon in der Vendée, jetzt auch hier in der Bretagne zeigen. Das war die Heimat vom Team. Das haben sie auch getan. Chavanel jetzt schon zum zweiten Mal als Ausreiter unterwegs. Das ist gut. Letztendlich, dass es dann am Ende es leider nicht reicht, das Bergtrikot zu übernehmen, was ja offensichtlich ein Ziel der Aktion war. Ja, damit kann man dann natürlich nicht zufrieden sein. Aber mit Skujins hat man natürlich auch einen ziemlich starken Gegner gehabt. Der hat einen ganz guten, großen Motor. Das hat er schon öfter bewiesen. Und ja, ist übrigens auch ein relativ netter Kerl, denn dem kann man das Bergtrikot auch gönnen.
Ja, Skujins auch auf Twitter relativ beliebt. Ich habe da einige in meiner Timeline, die sich sehr, sehr gefreut haben über das Bergtrikot. Skujins, man muss die Rennsituation mal ein bisschen aufdröseln. Ich habe es angesprochen, Chavanel so ungefähr 100 Kilometer vor dem Ziel hat er sich abgesetzt, 3 Bergwertungen, also 4 Punkte eingesammelt, wurde dann eingeholt von den Konkurrenten, von Nicolas Hedé, von seinem Teamkollegen Lilian Calmejean und auch von Tom Skujins, hat sich dann selber zurückfallen lassen, weil er nicht mithalten konnte. Und dann war es eben eigentlich an Calmejean, Skujins am Punkten zu hindern. Das hat nicht so ganz geklappt. Am Ende hat er sich als erster Lette bei der einer Tour ein Wertungstrikot gesichert, also auch ein historisches Bergtrikot. Kann man sagen, dass ein gutes Omen oder eine gute Sache für Trek Segafredo ist, auch im Hinblick eben auf den Rest der Tour, dass eben jetzt der erste kleinere Teilerfolg eingefahren wurde und vielleicht die Teamkollegen von Skujins auch ein bisschen befreiter auffahren können in den nächsten Tagen?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, weiß nicht, ob da so eine Kopfblockade oder sowas gelöst werden kann oder ob eine Kopfblockade überhaupt bestanden hat, das würde ich so jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, letztendlich sind es einfach die Beine, die man braucht, um dann da zu gewinnen. Klar spielt Kopf immer eine Rolle, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Bergtrikot von Skujins jetzt so einen Boost gibt, damit jetzt Degenkolb auf einmal alle im Flachlandsprint komplett zersägt. Das glaube ich nicht, dass das ausschlaggebend dann da ist an der Stelle.
Also ein Lette das erste Mal in einem Wertungstrikot und Peter Sagan, das können wir vielleicht noch nachreichen, hat auch heute mit seinem Sieg dann einen Rekord gebrochen. Er ist jetzt nämlich das 90. Mal, wurde ihm das grüne Trikot überreicht, hat damit den Rekord von Erik Zabel gebrochen. Das ist schon eine ganz schöne Marke, die Sagan da gesetzt hat. Und ich würde sagen, wir sind uns beide einig, dass Peter Sagan wirklich eine Legende im Radsport ist, oder?
Ja, das ist ja auf alle Fälle. Zabels Rekord ist schon beeindruckend, den jetzt zu brechen mit den meisten Tagen im grünen Trikot. Ja, über Sagan braucht man nicht mehr viel sagen, glaube ich. Da ist allein schon mit den Weltmeistertiteln in Folge ist schon eigentlich alles gesagt. Das ist einfach ein sehr krasser Typ auf dem Rad. Was mir übrigens jetzt noch einfällt zu Skutjins, für die Hörer vielleicht ganz nett, auf Cycling Tips gab es die Tage ein ganz schönes Video von ihm oder mit ihm, wo er die Kartoffel anpreist als bestes Nahrungsmittel überhaupt. Das ist auf jeden Fall mal ein Klick wert, glaube ich. Cyclingtips.com und dann mal ein bisschen suchen nach Skutjins und Potato. Das ist großartig. Kann man sich kaputt lachen.
Ich werde es auf jeden Fall mir mal anschauen, was du uns da empfiehlst. Gucken wir doch jetzt mal auf die Wertungstrikots. Also Peter Sagan hat die Etappe, wie gesagt, gewonnen. In der Gesamtwertung hat sich an sich nicht ganz so viel geändert, was die Platzierungen angeht, unter denen zumindest ganz vorne hat Greg van Avermaet seine Gesamtführung verteidigt vor TJ Van Garderen, aber wir können kurz noch drüber sprechen, du hast es vorhin schon mal kurz angedeutet, es gab heute das erste Mal aus in Blick auf die Gesamtwertung ein Sprint um die Bonussekunden 12 Kilometer vor dem Ziel. Glaubst du, dass das in den nächsten Tagen noch häufiger eine Rolle spielen wird? Also Alaphilippe hat diesen Sprint vor van Avermaet gewonnen, dahinter noch Calmejean mit der letzten Sekunde. Glaubst du, das spielt in den nächsten Tagen noch eine größere Rolle?
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es morgen eine Rolle spielt. Es ist weiterhin genauso eng in der Gesamtwertung vorne. Van Avermaet hat 6 Sekunden auf Alaphilippe, 3 auf Gilbert nur noch. Auf der Mille de Bretagne-Etappe liegen, glaube ich, wie weit ist das vom Ziel? 13 Kilometer vom Ziel nach der ersten Überfahrt der Mille de Bretagne kommt 3 Kilometer nach der Überfahrt kommt dann der Bonussprint. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass da vielleicht dann das nochmal probiert wird, nochmal Sekunden rauszuholen und Van Avermaet das gelbe Trikot abzujagen. Also morgen könnte das tatsächlich spannend werden. Auf den Etappen danach ist das immer so eine Sache. In der Sprintvorbereitung da dann Bonussekunden rauszuholen. Gut, wenn jetzt Gilbert zum Beispiel zufälligerweise gerade an der Spitze des Feldes ist, auf dem Weg nach Chartres und die Ausreißer schon gestellt sein sollten, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit. Aber das sind halt da 30 Kilometer vorm Ziel. Ja, also nicht undenkbar, aber ich glaube, vor allem morgen wird es interessant, was gelbes Trikot angeht. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass dann nach dem morgigen Tag gar nicht mehr so eng ist, weil halt Abstände in der Schlusssteigung zur Mille de Bretagne entstehen.
Das könnte durchaus passieren, bevor wir genau auf die Strecke gucken. Jetzt also nochmal kurz zu den Wertungstrikots von Avermaet. 2 Sekunden vor Teamkollegen Van Garderen. Gilbert, du hast es angesprochen, mit 3 Sekunden Rückstand. Dritter, Geraint Thomas hat 5 Sekunden Rückstand, ist Vierter und Alaphilippe 6 Sekunden Rückstand. Dann kommen Jungels, Dumoulin, Chach, Andersen und Rigoberto Urán und Rafał Majka, die noch in den Top 10 aktuell sind. In der Punktewertung Peter Sagan seinen Vorsprung ausbauen können, hat 180 Punkte, Fernando Gaviria 147, Alexander Kristoff dann schon 100 Punkte auf Sagan, Rückstand 102 sogar, ist Dritter aktuell. Sören Krach Andersen hat seinen Platz als bester Nachwuchsfahrer verteidigen können. In der Bergwertung, wir haben es angesprochen, Tom Skujens, und in der Teamwertung weiterhin Quickstep Floors vorne. Und jetzt wollen wir natürlich euch noch heiß machen auf die morgige Etappe, denn die könnte ganz schön spannend werden. Du hast schon angesprochen, die Mille de Bretagne muss zweimal bewältigt werden. Ist auch wieder eher so eine, gerade was das Finale angeht, so eine Ardennen-Etappe, oder?
Ja, vor allem im Finale. Also vorher ist sie, glaube ich, nicht ganz so schwer wie die heutige. Ich glaube, da war das heutige Teilstück schon schwieriger, aber das Finale hat es dafür richtig in sich und es ist schwerer als heute. Mille de Bretagne ist so, 2011 waren sie da oben, da hat Cadel Evans gewonnen, 2014 15 Alexis Villamos. Es ist tatsächlich so eine richtig, richtig heftige Rampe, weil 2 Kilometer lang mit 6,9%, aber der erste Kilometer ist rund 10% steil. Da haben sich auch bei den letzten Überfahrten immer, bei den letzten Ankünften dort immer die Favoriten auf Gelb schon ein bisschen beäugt und genau geguckt, was die anderen so drauf haben und mal ein bisschen das Tempo angezogen. Es wird richtig interessant, sich das anzuschauen. Sollte jeder einschalten morgen Nachmittag.
Dann letzte Frage. Wer sind so deine Top-Favoriten morgen auf den Tag? Alexis Villamor vielleicht jetzt nicht unbedingt wieder Top-Favorit, aber ich denke, Valverde, Alaphilippe oder wen siehst du da ganz vorne?
Ja, die zwei auf jeden Fall. Valverde hat ja auch heute gezeigt, dass er auch in dieser ersten Tourwoche ganz gerne schon mal einen Bonus mitnehmen würde oder zumindest vorne dabei ist. Daniel Martin vielleicht sogar auch, könnte da auch um einen Sieg kämpfen. Und dann muss man sehen, ich würde auch nach dem, was ich jetzt heute gesehen habe, was ich bisher gesehen habe, auch Peter Sagan zutrauen, dass er da tatsächlich mit hochfährt und dann da oben das abschießt, weil ähnlich wie heute wird es ja auch da oben steiler. Also wenn die Kletterer unten attackieren, dann aber nicht merken, dass sie nicht richtig wegkommen, und dann wieder so ein Moment der Ruhe einkehrt, so wie heute, und dann von hinten wieder welche nachkommen, dann ist es auch ein Peter Sagan zuzutrauen, weil es oben eben wieder flacher wird, da dann die anderen im Sprint zu schlagen. Und man muss an 2011 denken, da war zum Beispiel Alex Christoph, nicht Alex Christoph, sein Landsmann, Thor Hüshoft, hat dann noch vorne mit reingehalten und ist in die Top 10 gesprintet. Also wäre auch denkbar.
Ja, also durchaus einige Szenarien denkbar morgen für das Finale an der Mürde-Bretagne. Das dann auf jeden Fall ein erster richtiger Höhepunkt bei dieser Tour de France. Ansonsten, wie gesagt, dann warten wieder zwei Flachetappen, die 7. und 8. Etappe. Und dann fiebert am Sonntag dann alles der Etappe nach Roubaix entgegen. Da haben wir ja in unserer Vorschau auch ausführlich drüber gesprochen. Für heute soll es das allerdings wieder gewesen sein. Also Peter Sagan gewinnt die 5. Etappe der Tour de France und baut die Führung in der Punktewertung deutlich aus und überholt auch gleichzeitig noch den deutschen Erik Zabel, was die grünen Trikots angeht. Also ein geschichtsträchtiger Tag aus Sicht von Peter Sagan und auch aus Sicht von Tom Skujens. Das war die neue Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Ich bedanke mich natürlich wieder sehr herzlich bei Felix. Dankeschön.
Danke dir und einen schönen Abend noch allen.
Ja, das wünsche ich natürlich auch und auch an euch nochmal der Aufruf, gerne den Podcast bewerten bei iTunes, da freuen wir uns sehr drüber, lesen dann natürlich auch durch. Ansonsten auch Feedback, Kritik, alles Mögliche, gerne auch wieder an uns bei Twitter, @FelixMattis oder @Luke_Crew, da könnt ihr uns finden oder unter dem Hashtag Radiotour euch einfach bei uns melden und ich wünsche euch einen angenehmen Abend und wir hören uns wie immer morgen wieder. Bis denne!
Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.